Alles bla 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 ist das.
Was ihr euch immer alle einbildet, was mit Fußball wir in Deutschland spielen müssen.
Ah ja, und da kommt er. Der Wechsel hat sich abgezeichnet und er bringt zwei frische Leute, den Routiniersichter Ginzel und Neuzugang Schneider. Tippelt schon an der Seitenlinie, greift sich nochmal in die lange Mähne. Die beiden als Doppelspitze, ja, das passt.
Schneider! Ja! 5 Sekunden auf dem Platz, 5 Sekunden!
Doppelspitze, der Fußball-Podcast. Das Original.
Begrüßt euch am Sonntag, dem 5.12. zur Folge 78 und zum zweiten Advent. Advent, ein Lichtlein brennt, zum zweiten Mal jetzt. Und ich sitze hier bei mir zu Hause und mir zugeschaltet über mal wieder die digitalen Kommunikationskanäle ist mein lieber Kollege Leon Ginzel. Leon, ich begrüße dich.
Hallo Henning, schön dich zu hören, dich zu sehen, auch wenn es ja über die Entfernung jetzt nur ist und ich nur ein relativ klares Bild hier über die Software sehe, über die wir uns zugeschaltet haben. Freut mich, dass wir uns am zweiten Advent, jetzt ja jeden Advent quasi immer sehen und den zusammen begehen, aber noch nie eine Kerze angezündet haben eigentlich.
Das stimmt. Wir haben am ersten Advent saßen wir noch nebeneinander und da haben wir es auch die Kerze sein gelassen. Brennt bei dir gerade eine Kerze? Ich sehe im Hintergrund keine.
Nein, ich wollte mir tatsächlich dieses Jahr mal einen Adventskranz selber basteln, bin dann aber wieder zu faul gewesen. Beziehungsweise ich stand dann so am Blumenladen und habe dann überlegt, ja, eigentlich ganz geil. Und dann dachte ich mir, naja, aber ich kann jetzt auch nicht irgendwie hier das alles so einfach nur aus Tannenzweigen dahin drapieren. Dann müsste man sich irgendwie auch so eine Schale noch holen, worauf man das macht. Und da ist es dann schon wieder dran gescheitert. Also vielleicht mache ich das aber jetzt noch diese Woche. Dann habe ich noch zwei Chancen, habe ich ja noch.
Ja, ist immer der Druck da, dass auch die Kerzen irgendwie dann alle werden. Also wenn man jetzt nicht angefangen hat am ersten Advent, dann kommt man ja kaum noch hinterher mit der Zeit. Also sie hätten ja schon seit 2 Wochen, würde die eine Kerze ja schon dauernd brennen.
Das stimmt. Ja, absolut. Das sind
immer so fette Blockkerzen, die wollen einfach nicht zu Ende gehen. Die wollen nicht, dass Weihnachten wird.
Ja, das ist richtig. Ah ja, wie bist du sonst schon so in Advents- und Weihnachtsstimmung eigentlich?
Ach kaum. Also ich habe jetzt mit ein paar Kollegen so ein Julklapp Wichteln. Also wir haben uns gegenseitig gezogen und jeder schenkt jedem anderen was, aber niemand weiß, von wem man was kriegt. Und das machen wir übernächste Woche und ich habe noch nichts. Das darf man nicht laut sagen eigentlich, aber ich hab nicht mal noch nichts besorgt. Ich habe noch keine Ahnung, was ich besorgen soll.
Das ist aber kein Schrottwichteln, sondern schon auch Geschenke, die Spaß machen sollen oder die so ein bisschen auch die wirkliche Geschenke sind dann, ja?
Ja, schon, aber man kann am Ende natürlich immer sagen, ach so, ich dachte Schrottwichteln. Ach so, das war jetzt als Gag gemeint. Ja, kein Wunder, dass du dich nicht freust. Nee, es ist schon ernst gemeint, leider.
Okay.
Das macht es ja nochmal schwieriger.
Ja, aber eigentlich auch schöner, finde ich immer, weil dann gibt man sich auch ein bisschen Mühe und überlegt ein bisschen, das ist eigentlich ganz cool.
Ja, und man kriegt auch was Besseres.
Ja.
Im Idealfall, ja.
Auf jeden Fall.
Ich freue mich auch drauf, aber das ist so, also das ist das Einzige, was gerade bei mir auf Weihnachten hindeutet eigentlich. Ich habe nicht besonders dekoriert und bin auch noch nicht so richtig in festlicher Stimmung, obwohl ich schon einige Glühweine meine Kehle hinunter habe gleiten lassen. Aber die Weihnachtsstimmung war noch nicht dabei im Glas.
Naja, vielleicht kommt das ja noch. Das kommt ja vielleicht noch. Ja. Wollen wir kurz erzählen erstmal, was wir vorhaben? Dann kann ich hier schon mal anteasern, habe ich noch tatsächlich eine ganz frische Fußball-Promi-Bäcker-Geschichte, die mir heute Morgen passiert ist. Aber lass uns kurz vielleicht auf die Themen der heutigen Ausgabe schauen. Der 78. hast du gesagt, sind wir, ne? 78?
78, genau.
Ah, Wahnsinn, ey. Wir gehen auf die 80 zu. Wir gehen am Stock so ein bisschen schon. Ja. Krass. Aber natürlich brisant und da haben nicht nur zwei Kerzen, da war es erst noch eine Kerze, aber da hat die ganze Hütte gebrannt in Dortmund gestern, denn da war der Klassiker, Dortmund-Bayern, und sehr strittige Szenen, das werden wir besprechen, die Bayern gewinnen da 3-2, aber ein Elfmeter hat für Aufregung gesorgt, dann werden wir natürlich auch auf die Spiele schauen, die sonst noch anstanden, Leverkusen führt 7-1, hallo, was war da los? und Hoffenheim-Frankfurt, natürlich Mainz-Wolfsburg und dann ein Verein, der es dir ein bisschen angetan hat, Henning, Bochum.
Auf jeden Fall, der VfL Bochum ist zurück in der Bundesliga und das hat der FC Augsburg zu spüren bekommen. Da gab es einen Auswärtssieg, kann man schon mal sagen, ist ja schon passiert. Und da werden wir jetzt drauf gucken, wie der VfL Bochum diese Aufstiegssaison bis jetzt erfolgreich gestaltet hat, obwohl es eigentlich gar nicht so gut losging.
Richtig. Dann noch zwei Spiele. Bielefeld-Köln. Gut, 1-1. Werden wahrscheinlich nicht so viel drüber verlieren. Aber
damit ist es besprochen eigentlich.
Genau, reicht auch jetzt schon. Nee, und dann natürlich noch Union Leipzig. Da gab es einen 2-1-Sieg für Union und eine Trainerentlassung tatsächlich in Leipzig. Die werden wir besprechen. Kam jetzt ein bisschen überraschend, aber da ist Jesse Marsch gefeuert worden. Und das ist an der nächsten Trainerentlassung, über die wir sprechen. Und eine andere wird dann in der zweiten Hälfte heute unser Thema sein, nämlich natürlich das große Hertha. Die große Hertha, ja, was sagt man da wieder zu? Umwälzung.
Das Drama, das Hertha-Drama um Paul und seine blau-weiße alte Dame. Ja, da werden wir drauf gucken, wie es da zu kam und wie ist da der Stand und wie geht's jetzt weiter und mit wem. Ja, und das wird uns alles in der zweiten Hälfte beschäftigen, zusammen natürlich mit den Sonntagsspielen. Wir zeichnen auf, dass so transparent kann man sein, am Sonntag, so kurz vor 14 Uhr. Und deswegen ist weder das Hertha-Spiel noch das Gladbach-Freiburg-Spiel bisher passiert. Und auch in die zweite Liga werden wir einen kurzen Blick werfen, denn da gab es gestern Abend noch eine spannende Begegnung zwischen St. Pauli und dem FC Schalke 04, was auch schon mal ein Bundesligaspiel war. Und ja, da gab es eine Mannschaft, die nicht nur den Sieg feiern konnte, sondern auch noch ja, eine sehr erfolgreiche Hinrunde insgesamt.
Absolut. Ja, also eine richtig volle Sendung wieder und so als Reinkommer nochmal eine lustige Geschichte tatsächlich, die sich heute Morgen zugetragen hat. Ich wohne ja hier ein bisschen weiter draußen in Berlin, im Osten der Stadt in Karlshorst. Und hier hast du dann am Sonntag so eine kleine, aber feine Bäckerauswahl. Also es gibt vorne in der Treskow-Allee so einen Traditionsbäcker, Holschewski. Und dann noch so zwei Ketten, Steinecke ist das, glaube ich, auf der anderen gegenüberliegenden Seite. Und so ein paar Straßen weiter weg, in so einem Wohnviertel noch, den Lila-Bäcker. Und da war ich heute tatsächlich beim Lila-Bäcker, weil die tatsächlich gar nicht so schlechte Brötchen machen. Das ist natürlich auch eine Kette und alles ein bisschen auch wahrscheinlich Großfabrik und so, ja klar. Aber die machen ganz gute Brötchen, die haben auch mal richtig, also wir aus Flensburg kennen wir ja der richtig gute Weltmeisterbrötchen auch oder so Körnerbrötchen. Das ist irgendwie da unter anderem irgendwie besser, finde ich, als so bei Berliner Bäckern. Naja, und ich stand dann da in der Schlange, die war relativ lang und vor mir stand so ein Typ, da dachte ich schon, irgendwie kommt er mir bekannt vor. Und der hatte so eine Cappy auf und dann ist er halt vor mir rein und dann wurde der nächste Platz frei und ich bin sozusagen auch reingerutscht und dann standen wir nebeneinander und dann dachte ich schon so, hä, irgendwie kommt er mir so vom ganzen Bewegungsablauf, hatte eine Maske auf, ne, so ein bisschen bekannt vor und dann fing er so an zu sprechen und dann habe ich nochmal so auf seine Mütze geguckt oder hatte ich schon davor geguckt und dachte schon so, aha, witzig, da stand nämlich Luppen drauf. Und das ist ja so eine bekannte Aussage von den Großzwillingen, einfach Luppen jetzt, so heißt ja auch deren Podcast. Und da dachte ich erstens, ja, das könnte ja irgendein Fanboy sein oder so. Und dann stand da neben mir der Typ in der Schlange und oder halt im Bäcker selbst und bestellte die Brötchen. Und da dachte ich so, nee, die Stimme kenne ich. Und dann war das tatsächlich Felix Groß, der neben mir im Bäcker seine Brötchen bestellte. Und ja. Das habe ich dann auch erst so im Laufe des Einkaufs quasi gecheckt und nochmal kurz rüber geguckt. Ich glaube, das ist ein bisschen gesehen. Ja. Ist jetzt ja nicht der Mega-Promi so, aber ist schon ganz witzig gewesen. Genau, und hat dann irgendwie so, auf jeden Fall Kürbiskern gab's. Er hat, glaube ich, so ein Brot sich schneiden lassen auch und Rosinenbrötchen.
Es ist ja gerade ein großes Thema, dass Mitarbeiter von dem sympathischen Versandhersteller Amazon wohl angeblich notiert haben sollen, was Prominente sich bestellen und das so geleakt haben. Und das geht jetzt in so eine Richtung. Also wir haben schon mal die Bäckerei-Bestellung auf jeden Fall von Felix Groß, ja, was bei den Großens so auf den Tisch kommt. Ja. Könnte neben den Wollens und den Geissens, könnte irgendwann die Großens, könnte noch so eine TV-Familie werden.
Absolut, ja.
Und vielleicht haben die Eltern, die Geschwister, haben noch andere Geschwister, weiß ich gar nicht, wenn die noch, oder Cousins, Neffen, auch noch Bock haben vielleicht auf ein bisschen Fame. Warum nicht?
Voll. Und das passt jetzt auch nämlich in so ein Gesamtbild, weil ich hatte mir irgendwann nämlich mal eingebildet, dass ich den auch beim Joggen gesehen habe in der Wuhlheide. Und das passt jetzt auch, weil das ist ja auch alles da. Also der wird da irgendwo wohnen, keine Ahnung wo. weil er jetzt ja auch wieder bei Union nämlich Jugendtrainer ist. Also das, er war ja bei Braunschweig irgendwie, ne? Und ja, jetzt ist er aber wieder, ja, seit 2021 ist er irgendwie Jugendtrainer bei Union. Back to the Roots, wo er ja auch schon mal war. Und ja, also ist ja auch ein cooler Typ. Also ich mag die beiden eigentlich ganz gerne. Und ja, das war meine lustige Promi-Bäcker-Geschichte heute Morgen.
Können wir vielleicht mal, können wir mal einladen auch, Felix Groß. Wenn du ihn noch häufiger siehst, wenn das so eine Begegnung wird, immer sonntags beim Bäcker und dann weiß er dann, ach, jetzt geht er zum Podcast aufnehmen, kann er mal mitkommen auch.
Ja, total, total.
Mal gucken, wie so ein Podcast von innen aussieht.
Genau. Das weiß er ja ganz gut. Weiß er nämlich selber nicht. Ach, schön. Ja, so sieht's aus.
Ja, wow, das ist ja eine echte Promi-Geschichte. Ich denke immer, also ich habe ja beruflich mit Prominenten zu tun, so im Boulevardjournalismus, und ich denke immer, ich wohne in Berlin, wo eigentlich wohnen da alle, über die man da so berichtet, und ich treffe nie jemanden. Also ich wohne ja auch in Friedrichshain, was jetzt nicht, also was ein Bezirk ist, wo vielleicht auch der eine oder andere selbst wohnt. Aber ich finde, man trifft sehr, sehr selten Prominente. Aber die gehen wahrscheinlich auch selten aus dem Haus einfach.
Na, ich habe in letzter Zeit schon einige gesehen. Also ich habe Olli Schulz mal gesehen. In Friedrichshain hatte ich auch in der Nähe von Boxi. Dann hier den Tatortkommissar aus München.
Stimmt, das hast du erzählt.
Das hatte ich erzählt, ne? Ja. Und Leitmeier. Genau, und ja, das sind jetzt so meine Promi-Begegnungen. Also schon einige so, ja, aber es gibt auch so Durststrecken, wo einem nicht so viele Leute über den Weg laufen. Ich meine, Berlin ist ja eh ein Dorf, also du triffst ja dann doch eher Leute, wo du denkst, krass, dass wir uns jetzt hier treffen. So, also es ist irgendwie sehr manchmal ganz lustig. Genau. Ja.
Crazy, ne? Schöne Bäckergeschichte. Und hast du auch was gefunden für dich?
Ich habe auch was gefunden für mich, ja. Ich glaube, er war so ein bisschen inspiriert von meiner Brötchenauswahl, weil ich hatte nämlich davor auch ein Rosinenbrötchen geordert. Und das hat er, glaube ich, gehört, so mit halbem Ohr, und dachte dann, ah, ganz gute Idee. Und dann hat er nämlich auch Rosinenbrötchen genommen. Also,
hast du ihn gemicro-influenced?
Habe ich ihn so ein bisschen gemicro-influenced, ja, auf jeden Fall. Ach, ja. So sieht's aus.
Ach ja, am zweiten Advent.
Am zweiten Advent, ja.
Ja, sehr schön. Es wurde ja, also an diesem zweiten Advent wird ja noch Fußball gespielt, aber es wurde ja auch schon am Adventsfreitag und Samstag Fußball gespielt. Nennt man, glaube ich, nicht so. Aber an dem jeder Adventssonntag wird eingeleitet mit einem Freitag und einem Samstag, die so hinführen auf den Adventssonntag, und auch da wurde schon Fußball gespielt. Und ja, lass uns doch mal drauf gucken auf die Spiele, die es da so gab. Und es gab natürlich die Mutter aller Bundesligaspiele, wenn man so will. El Clasico Alemán. Alemano? Alemán. Da verließ ihn sein Spanisch. Der Klassiker. Ich weiß nicht, ist das eigentlich schon, seit wann ist das so der Klassiker, habe ich mich mal gefragt. Weil ich habe das Gefühl,
ja,
also in den 70ern zum Beispiel war es eher Gladbach-Bayern, oder?
Ja, genau. Also ich glaube, das ist halt, hat ja auch irgendwie, ist ja auch irgendwann gewechselt, je nachdem, welche beiden Teams da so konkurrieren. Gab ja auch immer den Nord-Süd-Gipfel mit Bayern gegen Bremen und so. Das waren ja eigentlich auch mal Spitzenspiele. Oder HSV gegen Bayern ist ja eigentlich auch mal so ein richtiger Klassiker gewesen. Oder eigentlich, ja, das ist, glaube ich, das ist so ein Dilemma der heutigen Zeit, dass man halt wirklich nur noch diese beiden großen Clubs da in der Bundesliga hat. Also nicht nur, aber die halt rausstechen. Und dann sind die Spiele natürlich wirklich so die Highlight-Spiele. Und ja, ich meine, gestern hat es ja auch wirklich gehalten, was es versprochen hat. So, also 5 Tore, strittige Szenen, eine gelb-rote Karte für Marco Rose, den BVB-Coach. Also da war wirklich jede Menge drin. Wir wollen vielleicht gar nicht so detailliert auf den Spielverlauf eingehen, aber vielleicht so auf die Szenen, zwei Szenen, würde ich sagen, die so in der Nachbetrachtung auch jetzt für Furore gesorgt haben oder für Diskussionen gesorgt haben, nämlich 2 Elfmeter Szenen, wo es dann im Endeffekt aber nur einen Elfmeter raus gab. die eine Szene, die sozusagen nicht für Dortmund gegeben wurde, war ein Zweikampf zwischen Reus und Hernandez, war es, glaube ich, ne?
Ja, ja.
Wie hast du das gesehen?
Im Strafraum der Bayern, Reus ist am Ball, Hernandez ist hinter ihm. Es sah erst so aus, als hätte es unten am Fuß einen Kontakt gegeben. Also Reus fällt und die Dortmunder Spieler fordern lautstark einen Elfmeter, der nicht gegeben wird. Es sah erst so aus, als hätte es unten einen Kontakt gegeben. Aber in der zweiten, dritten Zeitlupe sah es dann eher so aus, als wenn es oben einen Schubser gibt. Also als ob Hernandez Reus quasi oben einen kleinen Schubser mitgibt, ihn natürlich in dem hohen Tempo dadurch völlig aus der Bahn, aus dem Lauf bringt und auch zu Fall bringt. Und also ich finde, es ist eine Situation, in der man keinen Elfmeter geben muss. Es ist was, was man, glaube ich, aus dem Live-Bild des Schiedsrichters nicht unbedingt sehen kann oder muss. Aber dass der Videoschiedsrichter da sagt, musst du dir nicht angucken, war nix, fand ich. Also gerade so im Lichte der Dinge, die in letzter Zeit so nochmal angeguckt wurden, Bremen-Schalke, hätte man da gut nochmal auf jeden Fall den Schiri zum Monitor schicken können, dass er sich nochmal ein Bild machen kann, auch mit 2-3 Zeitlupen, das vielleicht nochmal besser einschätzen kann. Gerade natürlich auch vor dem Hintergrund, dass es dann in der zweiten Halbzeit noch eine Situation gab, wo dann der Videoschiedsrichter eingegriffen hat, dass nämlich die Bayern im Strafraum der Dortmunder zu einem Elfmeter kamen durch ein fragliches Handspiel. Mhm.
Ja, wo Mats Hummels irgendwie hochsteigt und den Ball so unglücklich mit dem Ellbogen berührt, ne?
Ja, aber und so eingequetscht irgendwie zwischen anderen Spielern. Also man hat fast das Gefühl, woanders kann der Arm gerade gar nicht sein. Also es waren irgendwie zwei so Kann-Situationen. Und ich fand es vor allem etwas erstaunlich, dass die unterschiedlich gehandhabt wurden, vor allem vom Videoschiedsrichter im Sinne von, soll man nochmal drauf gucken oder nicht?
Voll. Und das ist auch so, glaube ich, der Grund, warum danach die Emotionen so hochgekocht sind, weil wäre er bei dem anderen Ding rausgegangen, hätte sich das angeguckt auch und hätte dann vielleicht gesagt, nö, für mich kein Elfmeter, dann hätte man gesagt, okay, er hat sich wenigstens nochmal angeschaut. Und bei der anderen Situation dann wäre es quasi so ausgleichend gewesen. So war es jetzt halt einfach irgendwie sehr einseitig, was auch der Videoschiedsrichter so gemacht hat. Ne? Auf der anderen Seite, weil du auch meintest, dann kann ich es nochmal angucken. Der Videoschiedsrichter soll ja wirklich nur eingreifen, wenn es eine klare Fehlentscheidung aus seiner Sicht war. Also, ne, also wenn der jetzt sagt, okay, das ist für mich ein ganz klarer Elfmeter und dann ihn rausschickt, dann ist das sozusagen so. Wenn er ihn nur rausschickt, um zu sagen, guckst du lieber nochmal an, weil ich bin mir auch nicht so ganz sicher, das ist ja eigentlich auch der falsche Weg. Also da sind wir wieder beim Grundproblem des VARs, glaube ich, der noch nicht so richtig klar nach wie vor, oder der schon klar definiert ist, aber der halt immer noch unterschiedlich ausgeführt wird, beziehungsweise dann auch zu so krassen Fehlentscheidungen ausgeführt wird, wie jetzt gegen Bremen gegen Schalke. So, das verunsichert einen ja nach wie vor auch ein bisschen dann immer. Ja, aber auf jeden Fall, vielleicht hören wir mal kurz rein, wie das so auf Dortmunder Seite angenommen wurde. Erling Haaland danach im Interview bei einem englischsprachigen TV-Sender. He was not amused, sagen wir mal so.
Yeah, he said, no, there's no need. Like arrogant, no, I have to come down a little bit now. Yeah, he was arrogant and yeah, I will not say more.
No, that is... And then the situation with Hummels making the penalty. You were down there. How did you see that?
No one saw it. But I don't know about the hand rule. That's how it is. So I don't know. But no one saw it. But when a handball is a handball.
How is the atmosphere? I understand you now come from the dressing room. How is?
Shit.
Ja, Erling. Ja, ich finde schön, dass er sich da nochmal gestoppt hat. Also dass er sagt, like an arrogant. Und das nächste Wort wäre vermutlich justiziabel gewesen. He was arrogant. Das geht, das kann man sagen. Die Stimmung ist natürlich shit. Das kann man auch verstehen, weil es war ein aufopferungsvoller Kampf. Und es geht halt auch um sehr viel, weil ich meine, der Sieger wäre Tabellenführer gewesen. Man hat dann dieses eine Spiel schon mal gewonnen gegen den direktesten Konkurrenten. Und da geht es einfach um eine ganze Menge und sowas dann auch mit so einem Elfmeterpfiff zu entscheiden, ich meine, gut, es war jetzt nicht die 90. Minute, es war eher so die 75., aber trotzdem, es gibt so einem Spiel, das sehr viel geboten hat. Der Sky-Kommentator meinte, dieses Spiel ist eine einzige Großchance. Das hat es ganz gut auf den Punkt gebracht. Es gibt so einem Spiel dann einfach ein schlechtes Gefühl am Ende. Also klar, die Bayern freuen sich, dass sie gewonnen haben und Dortmund hätte sich auch gefreut, wenn sie den Elfmeter bekommen hätten bei dem vermeintlichen Foul da an Reus und dadurch gewonnen hätten. Man nimmt es ja auch mit, aber als neutraler Zuschauer gerade vielleicht fühlt man sich da so ein bisschen um, weiß nicht, so den ehrlichen Ausgang einer eigentlich großartigen Partie betrogen.
Ja, zumal der Elfmeter dann ja auch so ewig dann auch so Lewandowski ausgeführt wurde, in der typischen Lewandowski-Manier und Kubel sogar noch dran war und alles ein bisschen, mit so einem Geschmäckle natürlich. Aber es ist ist jetzt so passiert. Gefühlt ist nach jedem Spiel.
Dortmund
Bayern gibt es immer
Bayern einen Schiedsrichter. Schiedsrichter.
Irgendwie.
Ist vielleicht ja auch
so eine Frage,
ob das dann auch irgendwie ein Muster ist.
Ja, die Bayern jetzt
eben auf jeden Fall erstmal vorne
nicht weg, aber haben erstmal
jetzt einen
kleinen Puffer sich da
rausgearbeitet.
Ja, es ist der eklige Zeitpunkt, wir waren davor ein Punkt davor, jetzt sind sie 4 Punkte vor Dortmund.
Ja.
Und es ist ja im Basketball, sagt man ja, ein One-Play-Game, wenn du mit 2 Punkten hinten liegst, weil du dann mit einem Dreier quasi mit einem Spielzug, also ich hoffe, das heißt so, ich meine, es heißt so ähnlich, dass du mit einem Spielzug quasi noch gewinnen kannst, theoretisch.
Ja, ja, ja.
Und wenn du halt 3 Punkte hinten liegst, kannst du mit einem Play noch ausgleichen, und ab 4 Punkten, so wie die Bayern jetzt halt führen, brauchst du 2 Angriffe, um auch zu gewinnen. Und so ist jetzt halt auch. Also die Bayern können jetzt aus eigener Kraft Meister werden, das konnten sie vorher auch, aber mit einem Dortmund-Sieg wird es halt anders aussehen, und das ist halt immer so eklig, dass du einen Stolperer brauchst, um quasi wieder dran zu sein, schon am 14. Spieltag.
Ja. Voll.
Also
ein rassiges
Spitzenspiel auf jeden Fall.
Was dann 15:30
Uhr in Leverkusen
war dann nicht
unbedingt ein Spitzenspiel,
aber ein
8-Tore-Spiel.
Und zwar
Leverkusen
mit einem Kantersieg.
Gegen Fürth 7:1.
Patrick Schick
viermal
Leverkusen.
Ziemlich krass.
Der Aufsteiger bleibt weiterhin glücklos
und fast auch punktlos.
Hat nur einen einzigen Punkt abgeschlagen auf dem letzten Platz
und
wird sich schon mal so langsam,
aber
sich
dann anfreuen müssen,
die nächste Saison wieder zweikampfig
zu spielen, würde ich behaupten.
Es sei denn, da passiert jetzt noch ein
kleines Fußballwunder.
Das befürchte ich auch. Und das ist natürlich auch jetzt eine Situation, in der, ich meine, der FC Schalke kennt es aus der letzten Saison, wenn du erstmal so eine Serie ohne Sieg hast und vielleicht auch ein paar glücklose Spiele dabei. Ich meine, sie haben ja gegen Hoffenheim am letzten Wochenende 3 Tore gemacht. Das ist ja eigentlich jetzt nicht so, dass die nichts auf den Rasen kriegen würden. Ja. Aber sie fangen sich dann halt auch 6 ein und dann verlieren sie halt auch so ein Spiel. Und jetzt kriegst du davon Leverkusen 7 Dinger eingeschenkt. Da verliert man natürlich so ein bisschen den Spaß und auch die Leichtigkeit. Und ich meine, klar ist nochmal ein Unterschied, weil Schalke hat einen Anspruch gehabt, letzte Saison eigentlich oben in der Bundesliga mitzuspielen. Und dann kam diese Niederlagenserie oder die Sieglosserie. Als Aufsteiger hast du diesen Druck nicht. Du hast das Ziel Klassenerhalt, du willst 15. werden am Ende mindestens. Und trotzdem wird es jetzt ganz schwer, nochmal ein Spiel zu gewinnen. Also es wird passieren. Ich denke nicht, dass die da mit einem Punkt absteigen werden. Aber es wird einfach von Spiel zu Spiel immer schwerer. Und ich denke auch, dass die Prognose ist da eher Abstieg.
Ja. Henning, bist du noch da?
Ja,
das Bild ist stecken geblieben.
Das Bild ist stecken geblieben.
Ja, leichte technische
Schwierigkeiten. Ja, da bist du wieder.
Verbindung ist ein bisschen laggy gerade gewesen.
Ja, gut. So. Technische Schwierigkeiten hier im Stream, aber hörst du mich jetzt wieder?
Ja. Ich höre dich wieder.
Okay, super. Perfekt. Ja, es ist zwischendurch manchmal ein bisschen laggy, aber gut. So ist es nun mal in den Zeiten heute.
Also gucken, vielleicht bleibt es drin, vielleicht schneiden wir es.
Ja, richtig. Ansonsten, gestern vielleicht ganz kurz, Hoffenheim-Frankfurt 3-2. Da hat Hoffenheim das Spiel noch gedreht. Frankfurt führte ja schon 2-0 und dann dreht Hoffenheim das Ding dann noch und spielen beide auch irgendwie keine richtig konstante Saison. Frankfurt dachte man erst wieder, ist mit den ganzen Last-Minute-Treffern wieder auf einem ganz guten Weg, aber dann kommen wieder solche Rückschläge. Also ist noch kein richtig rundes Ding nach wie vor bei der Eintracht. Und wo es hingegen ganz gut läuft, ist ja in Mainz. Die haben jetzt gestern Wolfsburg 3-0 geschlagen und sind jetzt auf Platz 7 und so gut waren sie schon lange nicht mehr. Also auch so konstant gut da oben dabei. Also das ist schon auch eine interessante Entwicklung auf jeden Fall mit Bo Svensson da am Seitenrand, der glaube ich auch ein ziemlich wichtiger Faktor ist.
Auf jeden Fall, also jetzt 3-0 da gegen Wolfsburg zu gewinnen, das wäre in den letzten Jahren, ich will nicht sagen undenkbar, aber also auf jeden Fall eine Überraschung. Also ja, es ist doch jetzt eine Überraschung, es ist aber eine Überraschung. Aber klar, Mainz ist gut dabei, die haben letzte Woche gegen Stuttgart verloren.
davor gegen Köln unentschieden, aber also sie holen halt die Punkte auch gegen die Mannschaften, wo man sie holen muss. Also Augsburg besiegt, Bielefeld besiegt und gegen Freiburg zum Beispiel nicht verloren, also ein Unentschieden gespielt, Hoffenheim besiegt, Fürth besiegt. Also in den Spielen, wo man quasi die Punkte auch erwarten kann oder auch damit rechnen kann, dass die kommen, da holen sie die Punkte. Und das macht so Mannschaften, es ist in Bochum ja nicht anders, dann auch erfolgreich. Das ist ja auch das Hertha-Problem, dass man dann zu häufig dann, weiß nicht, gegen Köln oder gegen andere Teams die Punkte nicht holt.
Ja.
Deswegen weiter unten steht, als es sein könnte.
Ja. Total. Und die angesprochenen Bochumer haben es ja gestern auch wieder auswärts bewiesen, dass sie zu Recht der beste Aufsteiger aktuell sind und auf Platz 10 stehen, nämlich 3-2 gewonnen. Die haben wirklich eine spannende Entwicklung in dieser Saison hinter sich, die Bochumer, der VfL. Und da haben wir einen Ton vorbereitet vom Trainer, Thomas Reis.
Genau. Der das eingeordnet hat, also das Spiel jetzt gegen Augsburg und dabei, also ich würde sagen, unaufgeregt ist. Hören wir mal rein. Mhm.
Ja, typisches Spiel wieder für uns. Wir sind in der ersten Halbzeit, haben wir, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht, wo wir nicht ganz so viele Torschancen des Gegners zugelassen haben, sind dann mit 3-0 in die Halbzeit gegangen. Auch davor habe ich dann trotzdem nochmal gewarnt, dass Augsburg alles nach vorne werfen wird und ja auf die Chance lauert, um den Anschluss zu machen. Ich fand trotzdem, dass wir gar nicht so schlecht in die zweite Halbzeit reingekommen sind. Und trotzdem bekommst du das Gegentor nach dem Eckball, wo wir noch nicht ganz so geordnet waren. Und dann auf einmal geht die Zitterei los.
Ja, also mit der ersten Halbzeit, also 3-0 in die Pause als Aufsteiger, war er ganz zufrieden. Das war okay.
Ja, so. Interessant,
dass wie so ein Spiel halt läuft.
Ja, und dass er auch sagt, irgendwie typisches Spiel von uns. Wobei er das vielleicht ja auch dann doch eher so auf dieses Zittern hinten raus noch dann bezogen hat, aber trotzdem auch so, also man hört das auf jeden Fall Selbstbewusstsein da, was ja auch richtig ist und auch gut ist. Ja, und da jetzt sozusagen den 10. Platz zu festigen, ist ja auf jeden Fall der richtige Schritt. Oder das richtige Schritt, aber es ist auf jeden Fall ja ein bemerkenswerter Status für einen Aufsteiger, wenn man das zum Beispiel mit Fürth auch vergleicht.
Ja. Bochum hat jetzt 19 Punkte. Das ist ja, wenn man mit dieser 40-Punkte-Kalkulation für den Klassenerhalt da ausgeht, die berühmte halbe Miete fast schon. Mhm. Und es ist ja noch 3 Spiele zu gehen, wie man neumodisch sagt, bis zur Winterpause. Und quasi jetzt schon fast quasi das Soll erfüllt für die ersten 17 nach 14 Spielen. Das ist schon sehr amtlich, gerade wenn man sich anguckt, wie Bochum in die Saison gestartet ist. Weil die haben von den ersten 5 Spielen haben sie nur 1 gewonnen und 4 verloren. Und da sah es eigentlich so aus, als wenn es die klassische Aufsteigerrolle ist. Quasi die Bundesligisten, die Alteingesessenen kommen dann, fahren nach Bochum und nehmen die Punkte mit. Haben am ersten Spieltag in Wolfsburg verloren, am zweiten Spieltag haben sie dann gegen Mainz gewonnen. Auch überraschenderweise, also was überraschenderweise, aber ist ja ein Spiel, wo man damals dachte, gut, haben sie gegen Mainz gewonnen, Mainz jetzt auf Platz 7, auch rückblickend stark und verlieren dann gegen Köln, gegen unsere Hertha und nicht zuletzt auch gegen die Bayern und zwar mit 7-0 holen sie da in München eine Klatsche ab und zu dem Zeitpunkt mit quasi 3 Punkten aus 5 Spielen und auch Niederlagen gegen, ich sag mal, Köln und Hertha, wo man jetzt vielleicht als Aufsteiger auch denkt, vielleicht erwischen wir die auf dem falschen Fuß und holen da was. Das ist schon ernüchternd gewesen damals und umso beeindruckender, dass jetzt quasi die Entwicklung nach 14 Spielen auf 19 Punkte zu sein, da dabei rausgekommen ist. Also not bad Bochum. Und es ist ja auch eine Mannschaft, die wir quasi aus unserer Kindheit und Jugend auch als Bundesligist kennen und mit Thomas Reis damals noch als Mittelfeldspieler. Also wäre ja schön, wenn die sich so ein bisschen etablieren könnten.
Hätte man wieder einen Traditionsverein nach oben und so. Und ich glaube auch, dass gerade so ein 7-0 dann halt nochmal ein richtiger Weckruf dann auch war. Also das kann entweder ein richtiger Weckruf sein oder ein richtiger Knick nochmal. In dem Fall war es ein Weckruf, glaube ich auch. Also nicht, dass es jetzt danach sozusagen konsequent immer bergauf ging, aber schon auch eine deutliche Steigerung dann da und auch nicht mehr so eine krassen Ausreißer. Das kann der Mannschaft natürlich auch helfen dann. Ne? Ansonsten Bielefeld-Köln 1-1. Ja, also Köln spielt weiterhin eine ganz gute Saison. Bielefeld dümpelt da weiter vor sich hin, wird bis zum Ende wahrscheinlich wieder gegen den Abstieg kämpfen, was ja auch irgendwie okay ist. Und für Köln vielleicht so ein kleiner Dämpfer, wobei die, glaube ich, auch nach wie vor ganz zufrieden sind, wie es läuft. Zumindest ist man da ja relativ weit weg von den Abstiegsplätzen. Das ist ja auch schon mal nicht schlecht aus Kölner Sicht. Wo es hingegen gar nicht gut läuft, wo man aber jetzt auch nicht so viel Mitleid hat, ist in Leipzig. Denn die haben jetzt am Freitagabend schon verloren bei Union mit 1-2 und haben jetzt danach ihren Trainer entlassen, der gar nicht mehr an der Seitenlinie stand sowieso, weil er eine Corona-Infektion hatte, by the way. Und Jesse March ist jetzt weg. Stattdessen übernimmt sein Co-Trainer Bayer Lorzer. Ja, das ist so seit langem mal wieder eine Krisensaison bei Union, bei Leipzig, ne?
Auf jeden Fall. Platz 11 jetzt gerade aktuell und das ist natürlich weit hinter den Ansprüchen, die man hat. In den letzten Jahren ja immer ganz oben mitgespielt und das wird jetzt zunehmend schwer. Also es sah ja am Anfang schon so aus, als wenn man da jetzt einiges, als wenn sich einiges ändern müsste. Und das ist nicht der Fall. Und jetzt eine Niederlage gegen Union. Ich meine, das passiert den Besten. Es ist ja vor kurzem erst unser blau-weißen Hertha passiert. Aber dennoch, also sehr überraschend und ja, verdeutlicht, dass es bei Leipzig gerade wahrscheinlich tiefer gehende Probleme gibt als so einen kleinen Leistungsknick. Und dann ja folgerichtig den Trainer zu wechseln. Ist natürlich. Lange war Jesse March ja noch nicht im Amt. Ja, so die Nagelsmann-Ablöse hat jetzt anscheinend nicht auf Anhieb funktioniert, würde ich sagen.
Ich wollte gerade sagen, das ist natürlich auch eine spannende Beobachtung, dass man, oder Entwicklung, dass ein sehr erfolgreicher Trainer mit Nagelsmann halt geht, der offenbar wirklich ja auch was kann. das macht sich dann ja meistens sichtbar, wenn der weg ist, so, ne? Und das, ja. Zeigt sich jetzt einmal mehr, dass eine Mannschaft dann irgendwie wieder eine neue Ausrichtung braucht und so und dann auch wieder, ja, erstmal sich finden muss letztendlich. Und damit sind sie nicht alleine. Es gibt auch noch andere Teams in der Bundesliga, die ebenfalls so ein bisschen auf der Suche sind. Und einem werden wir uns jetzt gleich nach der Pause widmen. Und ja, es ist ein Team, das Henning und ich beide sehr, sehr gerne mögen. So viel sei schon mal verraten. Ich würde sagen, ihr macht euch nochmal einen kleinen frischen Tee, nascht nochmal von eurem Plätzchen und dann nicht erschrecken, aber wir sind gleich zurück und es wird ein bisschen lauter, das können wir schon mal sagen.
Das stimmt. Ja, bis gleich.
Bis gleich.
Ich habe so etwas noch nie erlebt. Was will euch damit provozieren? Was soll das sein? Sag mal zu mir, dann beiß ich wenigstens.
Ja, das, wie unschwer zu hören war, liebe Doppelspitze-Fans, war Pal Dardai. Und damit herzlich willkommen zurück hier zur zweiten Hälfte dieser Ausgabe am zweiten Advent. Und es war ein Trainerknall, wie die größte Boulevardzeitung noch Deutschlands titelte online. Und den haben wir ja gerade mal akustisch umgesetzt, weil wir das so witzig fanden, dass das so als Trainerknall bezeichnet wurde unter der Woche. Aber ja, Pal Dardai gefeuert, von seinem Job entbunden als Hertha Chefcoach und dann ersetzt letztlich durch Taifun Korkut, der heute seine Premiere geben wird gegen den VfB Stuttgart, ja sein ehemaliger Verein, beim Auswärtsspiel jetzt auch in Stuttgart. Das heißt, er wird da die Wege vielleicht noch kennen vom von der Kabine aufs Spielfeld. Ja, und wieder mit dabei natürlich auch in der zweiten Hälfte ist Paolo Henning Snyderinho aus Sao Paulo zugeschaltet. Ich grüße dich.
Ja, ich grüße dich auch. Ja, der Hertha-Knall, Trainerknall bei der Hertha jetzt hier nochmal eingefangen. Das schade bei Print, dass man es nicht hört. Ne? Also es ist natürlich ein tolles Wort, tolle Kreation von dem Redakteur, aber man hört es einfach nicht. Und jetzt hat man es hier nochmal Podcast. Man kann es nicht lesen, den Podcast. Das ist auch schade, aber dafür konnten wir das nachliefern.
Ja, das müsste in der Zeitung so eine Funktion geben, in der Ausdruckung, dass man da so was abdrücken, also wie kennst du diese Geburtstagskarten, die man so öffnet, dann wird da so eine Geburtstagsmelodie abgespielt. Und so ähnlich würde ich das mal so vorschlagen, der Zeitungsbranche, dass man so gewisse Erweiterungen einbaut in der Printausgabe, wo man einfach so eine leichte Erhebung so runterdrücken kann und dann läuft da so eine, wird das so akustisch dargestellt.
Ja, Prince not dead. Das ist auf jeden Fall, das ist die Zukunft des ausgedruckten Mediums auf jeden Fall. Das sehe ich auch, ja. Wird ja sehr teuer in der Herstellung, aber dafür kann man das bestimmt auch wieder beim Preis dann reinholen später.
Ja, das sind ja so Sammlereditionen auch. Dann, man versteckt immer so in der Gesamtauflage irgendwie so 1000 Stück und wenn man die bekommt, dann ist es richtig geil und dann sind die irgendwie so in 20 Jahren sind die irgendwie 100.000 Euro wert oder so. Stimmt, und werden dann versteigert
bei Christie's Zeitung. Ja.
Ja. Okay, ja, Hertha also mal wieder im Trainerauswechselmodus, im wir müssen aktiv werden Modus und diesmal hat es eben mal wieder Pahl erwischt, der ja eigentlich wiedergekommen war, um den Verein wieder mal eine ordentliche Spur zu bringen und jetzt auch wieder gescheitert ist. Wie bewertest du das, Henning? Wie hast du das so in der Nachschau jetzt auch empfunden?
Also erstmal war ich natürlich außer mir, dass wir am Sonntag eine Folge aufzeichnen und einen Tag später, wie nicht selten, kommt dann eine Knaller-News durch die Presse, dass es dann auch noch unseren Verein betrifft und unseren Pahl, der uns ja doch ans Herz gewachsen ist und der auch, ich finde, wie kein anderer Trainer jetzt in den letzten 15 Jahren oder sagen wir 10 Jahren für diesen Verein steht. Und auch mit seinen Interviews nach dem Spiel so ein Blick auf die Dinge hat, jetzt der beschönigt nichts, der sagt, was er denkt. Und ich glaube, so eine Ansprache findet er auch in der Halbzeit mit der Mannschaft. Und ich habe mich da als Fan immer gut eingefangen gefühlt, auch emotional, wenn so ein Spiel geguckt hat und man hat verloren und man fühlt sich scheiße und dann guckt man am Ende noch die Interviews und dann kommt Pahl und man weiß, dem geht's genauso wie einem selbst gerade und der findet dann Worte, das irgendwie einzuordnen, da ging es mir auch häufig besser danach und ich kann mir vorstellen, dass der auch den Spielern gegenüber Worte gefunden hat immer wieder, dass es denen besser ging damit, dass sie Sachen einordnen konnten, die nicht gelaufen sind und ich habe es ehrlich gesagt, ich habe es nicht kommen sehen und ich habe es auch nicht verstanden, weil man hat jetzt nicht gegen drei Aufsteiger verloren vor kurzem, sondern man hat, gegen Leverkusen einen Sieg in letzter Sekunde noch weggeschenkt, man hat gegen Augsburg einen Sieg in letzter Sekunde weggeschenkt, davor gegen Gladbach und Frankfurt gewonnen, im Pokal weitergekommen. Also ich fand, die Lage von Pahl war jetzt nicht so gefährdet, dass er jetzt einfach rausgeschmissen wird. Und also ich bin überrascht und weiß auch nicht, ob es eine gute Entscheidung war. Wie hast du es gesehen?
Ja, ich war auch erstmal überrascht, definitiv. Und auch war auch so ein bisschen verärgert, weil ich dachte, ist jetzt wieder so ein blinder Schuss. Wir müssen jetzt was tun und dann machen wir was. Und dann ist es irgendwie so ein bisschen Aktionismus. Man muss natürlich fairerweise auch sagen, dass Pahl mit so zwei Niederlagen gegen Bayern und gegen Leipzig das Torverhältnis auch ziemlich, also nicht er, sondern ja als Team auf dem Platz, aber natürlich ist er als Trainer irgendwie auch mitverantwortlich, das Torverhältnis sehr weit runtergerockt hat. Und ich habe das in der Woche mit einem anderen Hertha-Fan besprochen, mit Gorm, liebe Grüße an der Stelle, der mir auch eine sehr ausführliche Analyse geschickt hat und unter anderem dann richtigerweise darauf hinwies, dass solche Ausreißer in der Karriere von Pahl als Trainer bei Hertha selten waren davor und dass das schon irgendwie auch so ein bisschen an seinem Image gekratzt hat, beziehungsweise einfach auch, ja, vielleicht gezeigt hat, dass irgendwie nicht alles so im Lot ist. Und es gab ja auch immer wieder Querelen mit Freddy Bobic. Also es war auch intern, glaube ich, nicht alles gesund. Und irgendwie, du hast halt leider, das muss man schon sagen, keine wirkliche Weiterentwicklung gesehen. Trotzdem kann man sich die Frage stellen, was bringt es jetzt, ihn zu wechseln und Korkut zu installieren? Weil ich meine, das letzte Mal, dass Korkut an der Seitenlinie wirklich aktiv stand, ist auch schon ein Ticken her. Nämlich auch mittlerweile, ich glaube, 2 oder 3 Jahre oder sogar noch länger. Ich habe mir die PK dann angeguckt, wo er vorgestellt wurde, auch von Friedi. Und ich fand, das habe ich lange auch nicht mehr Bobic so gesehen als in O-Tönen oder so, aber ich fand ihn sehr hart und sehr fast schon, also sehr kühl in seiner Analyse. Und das ist ja auch okay, dann manchmal vielleicht so die Emotionen rauszulassen, aber das fand ich schon sehr tough so. Und dann hat er so von Korkut geschwärmt und so und das war irgendwie so ein bisschen, wirkte das so, als würde er da jetzt jemanden installieren, der ihm wohlgesonnen ist und der ihm so ein bisschen, mit dem er sich gut versteht und dass er sozusagen jemanden gekickt hat, mit dem er nicht so richtig klargekommen ist und so ein bisschen auch als Argument dann genommen hat, naja, sportlich auch nicht so wirklich erfolgreich, ich muss was machen und jetzt installiere ich hier jemanden, mit dem ich besser umgehen kann.
Ja, haben
so ein bisschen, weißt du?
bei Stuttgart zusammengearbeitet schon.
Mhm. Ja. Ja, und da meinte er irgendwie so, ja, und danach habe ich seinen Weg auch weiter verfolgt und so, und wir sind immer in Kontakt geblieben und ja, hat sehr von ihm geschwärmt irgendwie. Was ja auch okay ist. Ich meine, du kannst ja auch irgendwie so, natürlich denjenigen, den du holst, von dem musst du überzeugt sein. Und er hat auch irgendwie so gesagt, ich handle aus Überzeugung und so. Und ja, also es war ein bemerkenswerter Auftritt, fand ich insgesamt so auf dieser PK.
Das kann natürlich passen, dass jemand wie Bobic, der dann eher nachdenkt und rational an so Sachen rangeht, dann vielleicht, das ist so jemand wie Pahl, der ja sehr über die Emotionen kommt, vielleicht dann auch nicht so passt. Also gerade das, was ich jetzt gerade meinte, was ich sehr geschätzt habe immer an Pahl, gerade in Interviews und auch an der Seitenlinie, dass das dann vielleicht für Freddy Bobic keine besonderen Qualifikationen sind oder nicht besonders positiv ankommt, weil er irgendwie einen anderen Zugang hat zu Niederlagen auch und zu Erfolgen und zur Mannschaft. Und es kann gut sein. Es ist ja auch, man blickt immer aufs Sportliche und dann wird der Trainer entlassen, wie bei Leipzig jetzt auch. Es läuft halt katastrophal. Man hängt da im Mittelfeld fest, wo man eigentlich oben sein will. Dann muss der Trainer dann halt gehen. Es kann ja auch oder hat immer auch menschliche Gründe und interne Gründe. Ich meine, wir hatten ja mal Markus Babbel als Trainer hier in Berlin und da erzählt man sich ja zumindest auch, dass es da auch interne und nur allzu menschliche Gründe gab, dass er damals gegangen ist zwischen Preetz und ihm. Und dass das auch gar nicht so unbedingt sportlich oder rein beruflich zu tun haben muss. Sondern auch so eine Herangehensweise, wie sieht man den Sport und wie sieht man dieses ganze Mentale, was ja irgendwie dahinter steht und so schwer greifbar ist. Also ja, kann gut sein, dass vielleicht, also wenn die Zusammenarbeit zwischen Korkut und Bobic besser passt als zwischen Pahl und Bobic, dann ist da vielleicht, kommt da auch mehr sportlicher Erfolg bei rum, obwohl es objektiv gar keine Gründe eigentlich gibt.
Ja, er hat ihn irgendwie auch noch so als akribischen Arbeiter gelobt, also Korkut jetzt, und hat auch ganz wenig über Pahl noch erzählt und gesagt, wir hatten noch ein Gespräch, das war auch offen und kordial, aber auch klar, war da auch Enttäuschung zu spüren und so, bla bla. Also, ja, wird man sehen. Also heute die Premiere gegen Stuttgart. Ich gebe dem natürlich eine Chance. So klar, musst du jetzt ja eh, musst jetzt mit der Situation umgehen. Aber ja, mal sehen. Vielleicht wird er ja wirklich was bringen. Also er hat damals, als er bei Stuttgart übernommen hat, habe ich nochmal nachgelesen, auch sehr positiven Trend erstmal gebracht. Und dann wurde er danach in der Hinrunde gleich wieder entlassen, weil er irgendwie nur einen Punkt aus 6 Spielen geholt hat oder irgendwie so. Das heißt, aber erstmal einen positiven Effekt bringen kann ja nicht schaden. Vielleicht ist er auch wirklich dafür in Anführungszeichen geholt worden, jetzt erstmal da wieder den, so hat Bobic das auch gesagt, ne? Er meint, wir sind in keiner Krise so, aber wir suchen irgendwie nach Halt und wir suchen irgendwie nach einem Konzept. Die Mannschaft ist intakt, aber sie ist halt noch nicht so richtig, sie sucht sich noch so, oder genau, und da soll Korkut jetzt eben reingehen und da eine Stabilität reinbringen. Gut, also ich denke, man wird auch personell wieder einiges ändern, hat jetzt Boyata wieder mit dabei, das ist natürlich auch wichtig für die Abwehr hinten.
Ist ja auch, wir hatten ja unter der Woche schon geredet, dass es auch ein Zeitpunkt ist, den man vielleicht nachvollziehen kann, weil wenn man nicht so zurückblickt und quasi guckt, welche Spiele hat man jetzt verbockt in letzter Zeit, klar, auch das Stadtderby gegen Union ist da zu nennen und eben diese hergeschenkten Siege, dass man sagt, jetzt deswegen muss der Trainer gehen, man kann ja auch so eine Entscheidung im Blick nach vorne treffen. Jetzt stehen noch 4 Spiele an in diesem Kalenderjahr. Und davon geht es jetzt halt heute gegen Stuttgart, dann nächste Woche gegen Bielefeld, dann gegen Mainz. Und am 18. Dezember quasi der Jahresabschluss gegen Borussia Dortmund. Und das sind jetzt 3 Spiele, wo man sagen kann, da kann man gut punkten. Aus den Spielen sollte man auch Punkte holen. Und gegen Dortmund muss man dann gucken, was geht. Und klar, wenn man jetzt an Pahl festgehalten hätte und es wäre so, ich sage mal, weitergedümpelt, wie es jetzt in den letzten Wochen so lief. Und man holt dann vielleicht hier einen Punkt, da einen Punkt, schenkt hier einen Sieg her, da kämpft man sich zurück. Dann geht man vielleicht damit 2-3 Punkten durch diese machbaren Spiele und hat dann Dortmund und kassiert dann vielleicht eine Packung und dann hängt man da unten im Keller drin, es ist Weihnachten und keiner kann sich so richtig freuen und eine besinnliche Zeit da genießen. Vielleicht wollte man einfach einem neuen Trainer jetzt auch die Chance geben, machbare Spiele vor sich zu haben.
Mhm. Ja, das könnte auf jeden Fall auch ein Grund gewesen sein. Also ja, wir wollen ja so ein bisschen ja auch schon anteasern, dass wir in Zukunft, in den nächsten Folgen auch mal ein bisschen drauf schauen, wie Hertha seit der ganzen Windhorst-Geschichte eigentlich so funktioniert oder auch nicht funktioniert. Weil es ja schon auffällig ist, seitdem das Geld da ist, gibt es Unruhe. Das ist ja meistens so, ne? Weil klar, das weckt natürlich Begehrlichkeiten und auch vor allen Dingen Ansprüche. Aber seitdem Windhorst eingestiegen ist, gab es da nie wirklich so eine Phase, wo man gesagt hat, geil, es läuft richtig gut, wir haben Spaß. So. Sondern es ist halt immer irgendwie sehr unruhig geblieben und das ist halt schon auffällig. Und das mal ein bisschen noch zu analysieren, auch was sich Windhorst auch verspricht überhaupt davon, so viel Geld da reinzupumpen in so einen Verein und letztendlich ja bisher noch nicht so wirklich den Erfolg zu haben. Mit so Personalien auch wie Jens Lehmann da auch so ganz wild und so. Also alles so komische Aktionen. Und da mal ein bisschen näher drauf zu schauen, das haben wir uns jetzt vorgenommen für die nächsten Wochen und genau, werden euch da so ein bisschen mal vielleicht noch ein paar Insights hoffentlich liefern können.
Genau, seit Ende Juni 2019 ist bekannt oder wurde bekannt gegeben damals, dass Lars Windhorst einsteigen wird mit seiner Firma. Und genau diese quasi jetzt ja zweieinhalb Jahre werden es mal angucken und mal schauen, was so dahinter stecken kann, auch warum jemand in Fußball investiert und ob da reine Investitionsgründe dahinter stehen oder irgendwie auch so Prestige. Ist ja auch, man hat das Gefühl, so in Paris, da wird investiert, einfach damit man zeigt, wir bezahlen euch das jetzt und dann gewinnen wir die Champions League. Hat bisher nicht funktioniert. Und aber was da auch anderes dahinter stecken kann und wie so die Personalien so gelaufen sind und die Entwicklung so ist, man verliert so ein bisschen den Überblick, weil das läuft ja schon zweieinhalb Jahre und man denkt immer, ja, man weiß jetzt, da ist irgendwie Geld da, aber man weiß, es ist Geld da und es ist wenig Erfolg gekommen bisher. Und die Spieler kommen und gehen irgendwie. Und da lohnt sich, glaube ich, nur ein Blick drauf mal.
Absolut. Werden wir für euch beobachten. Und dann gibt es ja heute noch ein zweites Samstagsspiel, was auch relativ spannend ist, weil sich da ein Verein nach einer kräftigen Derby-Niederlage wieder präsentieren muss, nämlich Gladbach, die ja das 1:4 gegen Köln noch in den Knochen haben und jetzt gegen Freiburg spielen, die ja sehr gut drauf sind, auch unglücklich verloren haben letzte Woche, aber ja, ansonsten eine sehr gute Saison spielen, ist nochmal ein schöner Abschluss des Spieltags. Da ist, glaube ich, auch einiges drin in dem Spiel, habe ich das Gefühl.
Auf jeden Fall, es war ja am Samstag, am Freitag hatte Union gegen Leipzig gespielt, oder?
Genau, ja.
Genau, nachdem Union gewonnen hatte am Freitag gegen Leipzig, waren sie auf Platz 4 zwischenzeitlich und Freiburg auf Platz 5. Sind beide durch Hoffenheim einen runtergerutscht aktuell. Und da habe ich gedacht, okay, wenn Sonntag jetzt Freiburg gewinnt, können sie Union Berlin von einem Champions-League-Platz vertreiben. Und ich finde, das war so ein Satz, den man selten gesagt hat in den letzten 20 Jahren. Und der klang so nach in mir, dass Freiburg es jetzt in der Hand hat, quasi Union Berlin vom Champions-League-Platz zu vertreiben. Und das sagt eigentlich viel aus über die Saison, weil klar, dadurch, dass zum Beispiel Leipzig nicht ganz oben mitspielt, ist da auch so ein bisschen Platz. Also unter den ersten sechs Plätzen sind jetzt Union und Freiburg dabei zum Beispiel. Und das sind zwei Mannschaften, für die es wahnsinnig läuft. Und Freiburg, bin sehr gespannt, wie sie sich dann schlagen. Jetzt in Gladbach ist natürlich auch eine Hausnummer.
Definitiv. Und ich hatte ja vorhin irgendwie, es war mir gar nicht so bewusst, dass Hoffenheim so weit oben jetzt steht, tatsächlich ja Vierter sind. Also das ist ja auch krass.
Die haben sich rangeschlichen so ein bisschen.
Ja, haben sich ein bisschen rangeschlichen und übernehmen jetzt so als Traditionsverein das Traditionszepter von Leipzig da oben vielleicht. So, ja. So nach dem Motto, so eine Retorte muss da oben drin sein, wobei mit Leverkusen auch schon eine zweite da drin steckt. Aber ja, interessant. Ja, auch das werden wir sehen. Und wirklicher Traditionsverein ist, herzlichen Glückwunsch, Herbstmeister in der zweiten Liga geworden. Einen, den man gar nicht mehr so in diesen Sphären der Tabelle kennt, aber der wirklich eine super starke Saison aktuell spielt, nämlich der FC St. Pauli.
Auf jeden Fall, der gute alte Weltpokalsieger-Besieger. Als sie damals ja die Bayern, 2002 muss es gewesen sein, nach ihrem Champions-League-Triumph haben sie den Weltpokal gewonnen und dann haben sie irgendwie in der Bundesliga, ich glaube, 2-1 verloren gegen St. Pauli. Und dann wurden diese T-Shirts gedruckt. St. Pauli auf dem Weg zurück ins Oberhaus, Fragezeichen. Also mich würde es wahnsinnig freuen.
Ja, und sie haben jetzt wirklich schon satte 8 Punkte Vorsprung vor Platz 4. Also es läuft sehr, sehr, sehr gut. Kurios, gestern ja beim 2-1 gegen Schalke, dass ausgerechnet Guido Burgstaller, der ja damals in Ungnade gefallen ist auf Schalke, einen Doppelpack schnürt und seinen ehemaligen Arbeitgeber, wo er verschmäht und verpönt wurde, verhöhnt auch von den Fans, dass er nie trifft, jetzt trifft er wieder und gewinnt da mit seinem Team 2-1 gegen Schalke. Auch eine Genugtuung wahrscheinlich für ihn. Ja, und auch eine andere Geschichte dieses Spiels, dass am Millerntor 20.000 Leute waren im Stadion. Die Hütte war voll. Währenddessen zum Beispiel bei Augsburg gegen Bochum keiner im Stadion, weil es in Bayern Geisterspiele gibt. Und sonst auch zum Beispiel jetzt in Berlin auch immer nur noch ein Viertel der Leute rein dürfen. Beziehungsweise, ich glaube, sogar 5.000 nur oder so als maximale Obergrenze oder so. Aber bei anderen Stadien auch ein Viertel, was schon wieder zeigt, diese ganzen unterschiedlichen Parameter und Lösungen, die da jetzt irgendwie gefunden wurden, oder Regeln, die getroffen werden, ist auch irgendwie ein bisschen crazy, oder?
Komplett. Also in Dortmund waren halt genauso viele Leute im Stadion wie in St. Pauli. Aber das Dortmunder Stadion fasst natürlich ein paar Leute mehr. Also da war, glaube ich, so ein rund ein Viertel da, auch 20.000. St. Pauli volle Hütte und in Bayern Geisterspiel. Und ich finde, das drückt wie wenig anderes im Fußball gerade auch so die Lage in der Gesellschaft aus, weil wir hatten natürlich, vergangenes Jahr hatten wir ja bundesweit Geisterspiele und da war es eher so eine Zeit der einheitlichen Regelung und alle waren auch irgendwie sich einig, wir müssen jetzt hier zusammenhalten und was machen, und mittlerweile guckt jeder, was ist gerade noch so erlaubt, und das machen wir dann auch. Also auch, dass zum Beispiel in Hamburg gelten ab kommender Woche, glaube ich, auch verschärftere Regeln. Da wäre es zum Beispiel jetzt am nächsten Spieltag nicht mehr möglich, dass da 20.000 Leute am Millerntor die Herbstmeisterschaft feiern. Und das ist quasi, es ist jetzt halt noch erlaubt und es ist noch möglich, und dann machen wir es auch, obwohl wir eigentlich jetzt ja schon wissen, dass das, was nächste Woche gelten wird und beschlossen schon ist, auch sinnvoll ist. Also es ist ja nicht so, dass das eine Quatschregelung ist. Und trotzdem wird es jetzt noch so durchgezogen. Und also wirtschaftlich kann man es natürlich verstehen, und auch als Fan hat man auch Bock, und es ist ja auch 2G und man darf nur geimpft oder genesen rein, vielleicht sogar mit Test und Maske. Und dann ist ja auch größtmögliche Sicherheit hergestellt, aber trotzdem ist es irgendwie seltsam. Und zumal dann auch noch sowohl Gramotzes als auch Timo Schulz, also die beiden Cheftrainer von Schalke und St. Pauli, beide mit Corona-Infektionen nicht am Spiel teilnehmen konnten. Also du hast da eine volle Hütte und keinen Cheftrainer an der Seite, weil die beide Corona haben. Also da treffen auch irgendwie der Selbstanspruch der Liga und die Wirklichkeit aufeinander.
Ja, voll. Crazy Times nach wie vor. Crazy Times. Ja. Und ja, mal sehen, wie das weitergeht. Aber schön, dass Pauli jetzt wieder da so Stabilität drin hat und da wirklich um den Aufstieg bekämpft. Das freut mich sehr, weil das wäre natürlich geil, wenn die aufsteigen und dann wieder in der ersten Liga mitspielen. Womöglich ja sogar noch mit dem HSV, wenn die sich dann auch mal wieder bequemen, dann hat man ein Stadtderby wieder in der ersten Liga, ein zweites Stadtderby sogar noch.
Ja, auf jeden Fall. Es ist ja in der zweiten Liga, man hat ja vorher gesagt, mit Bremen, Schalke, HSV, die können ja schon nicht alle drei quasi direkt aufsteigen. Wie krass wird das denn? Und jetzt gucken wir auf die Tabelle, da ist St. Pauli auf 1, Darmstadt auf 2, Jahn Regensburg auf 3.
Ja.
Und da kommen auch erstmal Paderborn, Nürnberg und Heidenheim. Und dann kommen so die großen Namen aus der Bundesliga ehemals.
Ja.
Also das ist noch ein harter Weg für Schalke, HSV und für Bremen auch, wenn die da noch nach oben wollen am Ende. Also wollen tun sie, das glaube ich denen jetzt mal. Aber wenn die es auch noch packen wollen.
Ja. Und du hast es ja schon angesprochen, wir nehmen ja immer sonntags auf meistens, und dann passieren sehr häufig, wenige Stunden nach unserer Aufnahme oder montags, Sachen, die wirklich nicht alles ändern, aber die auf jeden Fall nochmal die Folge geändert hätten. Und deswegen haben wir jetzt eine neue Kategorie eingeführt, die wir in schöner Regelmäßigkeit jetzt immer gerne hinten anschließen wollen. Und die hat folgenden schönen Namen.
Die Montagsprophezeiung.
Ja, die Montagsprophezeiung. Das läuft so, Henning und ich überlegen uns, okay, was könnte jetzt noch so passieren in den nächsten Stunden, in denen wir nicht mehr aufnehmen? Was könnte Montag plötzlich dann bekannt geworden sein, bekannt gegeben werden? Also wir blicken quasi in die Zukunft, wie so zwei kleine Kartenleger, Tarotkünstler. Was, Henning, hast du schon eine Idee? Was könnte morgen passieren? Was könnten die Gazetten online so drucken? Was wir jetzt noch nicht wissen, was wir noch nicht auf dem Schirm haben.
Also es ist ja, also Jude Bellingham hat sich ja sehr kritisch über die Schiedsrichterleistung geäußert und Vergleiche gezogen zu dem großen Wettskandal 2005 von Robert Heutzer. Und also ich könnte mir vorstellen, dass es da noch ein Nachspiel gibt auf jeden Fall. Irgendwas zwischen Geldstrafe und, ich weiß nicht, kann man für sowas eine rote Karte geben? Für eine Aussage? Ich glaube nicht.
ehrlich gesagt. Weiß ich gar nicht.
Du kannst quasi vom DFB gesperrt werden, glaube ich, auch wenn du den Trainer, den Schiedsrichter so hart beleidigst. Jetzt ist natürlich die Frage, ist das wirklich sozusagen eine Beleidigung oder ist das noch freie Meinungsäußerung? Es ist ja auf jeden Fall schon auch, er diskreditiert den Schiedsrichter schon sehr, muss man sagen. Also ich denke mir auch, dass der DFB sich das sehr genau angucken wird.
Ja, es ist ja so, dass Felix Zweier war ja damals einer von, ich glaube, 4 Schiedsrichtern, die so ein bisschen verstrickt waren in die Sache, irgendwie am Rande damit zu tun hatten, auch, glaube ich, zur Aufklärung beigetragen haben letztlich. Und dementsprechend ist die Verbindung natürlich da, es ist nicht völlig aus der Luft gegriffen, aber trotzdem ist es natürlich eine sehr fragwürdige Aussage und aus der Emotion heraus passiert, das kann man ja auch nachvollziehen nach dem Spiel. Aber ich kann mir vorstellen, dass es da zum Beispiel eine Sperre oder eine Geldstrafe, dass die noch nachkommt, die wir leider heute nicht besprechen konnten, weil es noch nicht beschlossen war.
Okay, das finde ich fair. Ja, ich meine, gut, eine Trainerlassen gab es ja schon in Leipzig, die haben sie uns vorweggenommen. Das hätte ich tatsächlich nämlich auch gedacht, dass da noch irgendwie was passiert. Gladbach ist noch zu stabil, aber haben natürlich auch keine richtig gute Saison bisher gespielt. Also wenn die heute richtig auf die Mütze kriegen, wer weiß, vielleicht passiert dann da was. Ich tippe einfach mal auf eine Headline morgen. Und zwar in altbekannter Boulevard-Manier, die in Berlin auch gerne benutzt wird, glaube ich, dass sowas da drin steht wie Taifun haucht Hertha neues Leben ein. Und also vorausgesetzt, sie gewinnen natürlich. Das ist so meine Prophezeiung.
Ja, das ist ja auch schön, weil in dieser Headline steckt ja schon ganz viel Hoffnung mit drin.
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich glaube wirklich, dass die BZ auch, nachdem er ins Amt gekommen ist, auch wieder so richtig den Klassiker bemüht hat, nämlich irgendwie ein Taifun wirbelt Hertha durcheinander oder so. Und deswegen kann ich mir sehr gut vorstellen, dass derjenige, der da die Headlines verfasst oder das kleine fünfköpfige Team, das das immer so ausknobelt oder auswürfelt, dass die auch dann zu solchen billigen Wortspielen wieder greifen, wenn sie gewinnen sollten heute.
Das ist auf jeden Fall denkbar, ja. Die haben auf jeden Fall Bock. Die sind angezündet, on fire und mal gucken, was die da bringen werden. Das sind ja allermeistens sind ja Trainerentlassungen, die uns so eingeholt haben. Jetzt zum Beispiel letzten Montag Pahl, der dann am Wochenende reden wir noch über die Hertha und den Zustand und einen Tag später ist der Trainer weg. Ja. Und auch Marc van Bommel natürlich, der als Wolfsburg-Trainer ja auch nach Aufzeichnung unserer Folge entlassen wurde. Und wo wir in der Folge noch einen Ton hatten, wo Christian Streich sich noch hinter ihn stellt und nicht gehört haben will, dass da maximal einer oder zwei vielleicht Van Bommel rausgerufen haben. Und dem werden wir jetzt einfach, dem treten wir proaktiv entgegen, indem wir die Headline halt schon bringen, bevor sie Headline ist. Das ist unsere einzige Chance.
Richtig. Okay, gut, dann schauen wir mal, was so passiert. Bin gespannt, ob eine von beiden Sachen hier eintrifft. Mit Bellingham können wir übrigens auch sehr gut vorstellen. Da gibt es ja jetzt schon eine Debatte. Ja. Das wird noch für Furore sorgen. Ja, dann hoffen wir, ihr habt noch einen schönen zweiten Advent, beziehungsweise einen schönen Start in die Woche wünschen wir euch. In Richtung dritter Advent dann ja schon. Und
ganz großen Schritten auf Weihnachten zu.
Oh ja, so sieht's aus. Gut, Henning, ich wünsche dir auch noch einen schönen Sonntag. Du musst ja noch arbeiten, Mensch.
Ich arbeite heute noch, ja.
Ah,
das geht heute noch in die Redaktion.
Ja, da viel Spaß bei. Ich werde, glaube ich, noch mal eine Runde drehen draußen. Im kalten, nassen Berlin. Der erste Schnee lag ja heute. Das hat hier die ganzen Kiddies in Karlshorst, haben sich einen abgefreut. aber es war echt ganz cool. Also der lag jetzt nicht mega lange und auch nicht viel, aber ein paar Schneemänner wurden gebaut.
Ja, stehen so kleine halb für halb geschmolzene Schneemann noch in
genau. Rum. Ja. Der Klassiker. Alright, gut. Dann ja, macht's gut, bleibt geschmeidig. Wir hören uns nächste Woche wieder und schauen, was so von unseren Prophezeiungen eingetreten ist.
Genau. Vielleicht gibt es irgendwann nur noch diese Rubrik hier im Podcast, dass wir einfach 10 Minuten überlegen, was könnte passieren und dann gucken wir nächste Woche, was passiert ist.
Genau. Okay, in diesem Sinne, euch eine schöne Woche. Bis dahin.
Macht's gut, ciao.